Bosses Bundesliga Blog. Es gibt ein neues Fußballstadion und das ist das Thema in der neuen Folge meines Podcasts Bosses Bundesliga-Blog. Und wahrscheinlich werdet ihr jetzt rätseln, wo in der Bundesliga, wo denn überhaupt? Ein neues Stadion? Nichts von gehört. Ja, jetzt kommt die Auflösung. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zur neuen Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Wo gibt es in Deutschland ein neues Fußballstadion? Nee, haben wir nicht. Europa? Ja, haben wir. Wo? Bisschen nach oben gucken, nördlich, England. FC Everton, die haben ein neues Fußballstadion. Goodison Park war es mal. Man hat ein neues Stadion gebaut. Hill Dickinson Stadium, so heißt das jetzt. Da spielen jetzt die Blues der FC Everton in diesem neuen Stadion. Ja, schade eigentlich, die, ja, nicht negativ gemeint, aber alte Hütte Goodison Park, die hatte ja Charme und Flair. Und jetzt ist es das neue Stadion, was eben dieses Flair noch entwickeln muss. Neue Stadien, das braucht immer so ein bisschen, bis es Patina ansetzt und bis die Fans es wirklich so akzeptiert haben, wie das eben in der alten Hütte der Fall gewesen ist. Mein England-Korrespondent, so nenne ich ihn jetzt ganz gerne mal, Daniel Barthold, der hat sich das Stadion schon angesehen. Der ist schon da gewesen in diesem Hill Dickinson Stadium. Wer das war, das können wir nachher auch dann hören. Und ich habe mit ihm gesprochen. Ich sage, Mensch, hast du Bock drüber zu reden? Wie ist denn die neue Hütte vom FC Everton? Ja, ach ja, ihr werdet es jetzt gleich hören, was er denn zu sagen hat über dieses neue Stadion des FC Everton. Das ist das Thema in der neuen Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Die neue Heimat des FC Everton. Bevor es losgeht mit dem Daniel Barthold, darf ich mich noch mal kurz vorstellen, wer zum allerersten Mal reinhört. Ralf Bosse bin ich, seit 34 Jahren Fußballkommentator für Fernsehen, Radio und Streaming. Habe über 2000 Topspiele aus dem In- und Ausland für Fernsehen, Radio und Streaming live übertragen. Welt- und Europameisterschaften live kommentiert. Podcaster seit vielen Jahren mit Bosses Bundesliga-Blog. Bin auf allen sozialen Medien vertreten. Facebook, LinkedIn, Instagram, X. Es gibt eine Homepage, ralfbosse.de. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Könnt ihr gerne mal ausfüllen. Immer donnerstags eine neue Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Verpasst ihr nichts, wenn ihr das am besten kostenlos abonniert. Denke, wir haben da schon schöne Themen für euch umsetzen dürfen in den letzten Jahren. Ja, schon einige Jahre gibt es Bosses Bundesliga-Blog. Und jetzt aber das Thema, die neue Heimat des FC Everton, das Hill Dickinson Stadium. Wie ist denn das so, dieses neue Stadion? Er hat's gesehen, mein Gast Daniel Barthold. Wer regelmäßig bei mir reinhört, liebe Fußballfreunde, der wird den Namen schon kennen, Daniel Barthold. Wer es noch nicht getan hat, warum eigentlich nicht? Aber ihr könnt es ja noch nachholen, denn alle Folgen von meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog sind ja auf diesen Podcast-Plattformen dieser Welt noch abhörbar. Und da werdet ihr ihn finden. Und ich glaube mittlerweile, Daniel, darf ich sagen, du bist mein England-Korrespondent. Wenn es um Fußball auf der Insel geht, ist Daniel mein allererster Ansprechpartner. Du bist Groundhopper, wohnst und lebst in London. Das ist natürlich überragend, da ist ja jeden Tag Fußball, egal wo, irgendwas in dieser Riesenstadt wird immer gekickt. Aber du hast London verlassen und bist woanders hingegangen. Wo bist du denn hingefahren?
Ja, schönen guten Tag, schöne Grüße nach Deutschland. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Ist ja jetzt auch schon wieder gut anderthalb Jahre her. Ich glaube, das letzte Mal war Europameisterschaft 2024. Und ja, ich bin im Sommer 2024 ein Stück rausgezogen nach Watford. Das ist allerdings, da gibt es eine Stadtgrenze. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, wie Nürnberg führt. Also ich habe es zur Arbeit eigentlich genau gleich, als ich noch in der Stadt gewohnt habe. Aber Watford ist auch relativ groß. Und wie gesagt, da gibt es eine Stadtgrenze zwischen beiden Städten. Und ich bin quasi eine Station von London entfernt. Und der Hauptbahnhof Watford ist zwei Stationen entfernt. Also ich bin genau dazwischen und habe es nicht weit nach Wembley, habe es nicht weit nach Tottenham. Und kann dann auch relativ einfach Richtung Nordwesten fahren von Watford aus, also Richtung Manchester, Liverpool, Birmingham ist kein Problem.
Und den FC Watford hast du auch noch direkt vor den Füßen, also ohne Fußball geht es bei dir sowieso nicht. Du bist rausgefahren, etwas nördlicher von England, Richtung Liverpool, wo der FC Everton beheimatet ist. Und das ist das Thema heute. Die haben ein neues Stadion bekommen. Goodison Park war es mal. Jetzt ist es Hill Dickinson Stadium. Wer kennt ihn nicht, diesen berühmten Hill Dickinson? Wer ist denn das?
Tja, das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Das ist auf jeden Fall ein Sponsor, weil das Stadion hieß ja mal Bramley Moor Dock. Das ist also die Location. Ich glaube, das ist irgendwie eine Anwaltsfirma oder so. Also das ist auf jeden Fall ein Sponsor mit involviert. Aber um ehrlich zu sein, ich gucke diese Sponsorennamen gar nicht mehr nach, weil die A sich andauernd ändern und B, das meistens irgendwelche Milliardäre oder Millionäre sind. Deswegen, aber ich glaube, es ist eine sogenannte Law Firm, also eine Anwaltskanzlei.
Dachte schon, wäre irgendein Torjäger aus dem 19. Jahrhundert, der zu Beginn vom FC Everton alles in Grund und Boden geschossen hat. Aber das gerade gesagt, Bramley Moor Dock. Dock zeigt irgendwo was am Wasser. Du hast das Stadion gesehen, das nagelneue. Es liegt nicht im Wasser, aber irgendwie obendrauf. Beschreib mal, wie es da genau aussieht jetzt mit diesem neuen Stadion vom FC Everton.
Ja, also erstmal muss man sagen, das Wetter in Liverpool war, das Spiel war jetzt am Dienstagabend gewesen. Ich war Dienstag, Mittwoch vor Ort, war unerwartet gut. Es war wirklich strahlend blauer Himmel, es war relativ warm, es waren, glaube ich, so 15, 16 Grad. Nur mal so zur Einordnung, also du fährst quasi mit dem englischen ICE, das ist der Avanti West Coast Train. Fährt man von London Euston, einer der großen Bahnhöfe in London. Es gibt ja in London 5 oder 6 Hauptbahnhöfe, Paddington, Victoria und so weiter. Das ist, glaube ich, relativ bekannt, King's Cross. Und ich bin dann von Houston gefahren. Das ist ungefähr 20 Minuten Fußweg von meinem Büro. Dann sind es ungefähr 2,5 Stunden. Dann bist du in Liverpool Lime Street. Das ist der Bahnhof quasi im Stadtzentrum. Dann bin ich ungefähr 7, 8 Minuten Fußweg zu meinem Hotel gegangen. Und von da, also von der Innenstadt von Liverpool, gehst du dann quasi Richtung Wasser, Richtung Mersey. Und dann so ein Stück runter. Dann siehst du dieses London One Building. Das ist relativ bekannt. Das sieht man in allen Bildern. Das ist direkt am Wasser. Und von da kann man eigentlich die Straße eine halbe Stunde lang geradeaus durchgehen. Und dann bist du halt irgendwann an diesem Bramley Moor Dock, was halt ja so ein Industriegebiet ist, was noch nicht so ganz erschlossen ist. Also da wird jetzt viel gemacht. Da gibt es jetzt die ersten Wohnungen, die da gebaut werden, so alte Fabrikgebäude, wo jetzt schon Wohnungen drin sind. Fand ich relativ spannend. Da entstehen jetzt neue Pubs und so, aber es ist alles noch so ein bisschen, es liegt alles noch so ein bisschen brach. Also ich würde jetzt mal sagen, Everton ist ja auch ein Stadion für die Europameisterschaft 2028 als Spielort, witzigerweise Anfield Road nicht vom FC Liverpool. Und da entsteht momentan einiges. Also das wird noch ein paar Jahre dauern. Aber ich bin dann quasi eine halbe Stunde bei wirklich schönem Wetter am Wasser langgegangen, runtergegangen. Dann gehst du an der Fähre vorbei, die auf die Isle of Man führt. Ist auch ganz schön gelegen, ganz schönes Gebäude. Ja, und dann irgendwann kommt dann dieses Hill Dickinson Stadion und dahinter ist dann auch gar nichts mehr. Also das ist wirklich der letzte Punkt in diesem Industriegebiet, wo, wie gesagt, momentan noch sehr viel entsteht, noch auch sehr viele Ruinen auch noch sind von der alten Wirtschaftszeit Englands. Also da muss noch relativ viel gemacht werden. Hat aber wirklich Charme. Also ihr wisst ja von den alten Podcasts, dass ich aus Hamburg komme. Also so Speicherstadt-Vibes hat es dann schon, nur mit dem Unterschied, dass die Speicherstadt und die Hafencity in Hamburg natürlich fast komplett fertig sind. Auch wenn es da noch die eine oder andere Baustelle gibt, aber da ist ja alles mehr oder weniger erschlossen. Und in diesem Bramley Moor Dock muss halt noch relativ viel gemacht werden. Und dann, ja, dann siehst du halt dieses Stadion, was eine wunderschöne Außenarchitektur hat, also dieses silberne Dach, dieses ja, so ein bisschen runde Dach. Und dann gibt es da so eine kleine Promenade, wo es dann, ja, wo du was essen kannst, was trinken kannst, muss ich zugeben, knackigen Preisen. Also Everton und Liverpool, das ist eigentlich eine Arbeiterstadt, also ist schon knackig, die Preise da. Und ja, das ist so erstmal das, was du außen siehst. Wir können ja dann gleich nochmal über den Innenraum sprechen, aber von außen fand ich es halt schon sehr imposant. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von, glaube ich, 52.700. Also ist schon faszinierend von außen und dann mit dem Sonnenuntergang bei Anpfiff 19:30 Uhr, da habe ich schon das eine oder andere schöne Foto schießen können.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe mir das natürlich auch immer auf Bildern angeguckt und habe so das Gefühl, es ist eine schwimmende Insel. Auf dieser Insel hat man das Stadion gebaut. Ist das so, dass man da irgendwelche Pfähle ins Wasser gedonnert hat und gesagt, wir verlängern quasi die Uferzeile und bauen das Stadion dann ins Wasser rein?
Ja, das muss so sein. Also ich habe die eine oder andere Vogelperspektive von dem Stadion gesehen, auch als das noch im Bau war. Die müssen dann so, ja, so eine kleine Promenade muss dann direkt, quasi so ein bisschen, du gehst die Straße lang und dann links ist diese Promenade, die relativ groß ist. Und quasi das Stadion muss auf diesem Gebiet dann extra gebaut worden sein, was es vorher noch nicht gab. Also es sieht aus, als wenn das irgendwie so ein Stück im Wasser gebaut ist, aber das fiel mir jetzt am Spieltag gar nicht so auf. Aber wenn ich mich jetzt nochmal erinnere an die Vogelperspektive, die ich mir angeguckt habe im Internet, das kann gut sein, dass quasi dieses Quadrat, wo das Stadion drauf gebaut ist, extra dafür erstellt wurde, auf dem Wasser quasi. Also hinter dem Stadion ist quasi dann nur noch Wasser. Links Richtung Mercy.
Das heißt, die Bengalos kann man direkt zum Löschen über die Tribüne schmeißen, die landet dann im Wasser. Das ist eigentlich ganz angenehm. Aber ich habe den Eindruck, Parkmöglichkeiten wieder mal nix, ne? Also wer da, es geht nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, oder?
Ja, also ich, wie gesagt, Fußweg ist möglich. Ich bin jemand, der gerne auch mal eine Stunde zu Fuß geht. Ich bin relativ früh auch dann immer auf dem Weg und Richtung Stadion. Gab auch einige Parkmöglichkeiten, aber das ist wirklich so. Das ist aber in ganz Großbritannien so. Das bekannteste Beispiel ist eigentlich das Nationalstadion von Cardiff in Wales. Das ist ein Stadion, das sind knapp 75.000 Zuschauer und die haben das Stadion direkt in die Innenstadt gebaut. Also das muss man sich ungefähr so vorstellen, als wenn irgendwie auf der Düsseldorfer Kö plötzlich da so ein Stadion von 75.000 Zuschauern gebaut wird, wo du ja auch nirgendwo parken kannst. Und ich habe mich das auch immer gefragt, wie kann es sein, dass das irgendwie bewilligt wird, wo du einfach keine Chance hast, irgendwo zu parken. Aber ja, die Locals, die gehen dann halt entweder zu Fuß. Der Hauptbahnhof von Cardiff ist nicht weit und es sind halt viele Busse, die dann fahren. Und so ist es halt auch bei Everton gewesen. Also, was ich sehr interessant fand, Everton, das ist ein bisschen unterschätzt, dieser Fußballverein, weil der wirklich sehr groß ist. Wenn man an Liverpool denkt, denkt man immer an den FC Liverpool. Aber was so die Größe des Vereins angeht und auch das Fanaufkommen, das ist echt in England schon, also mindestens Top 10, was Fanaufkommen ist. Ich habe einige Deutsche sprechen gehört, einige Österreicher, Dänen. Viele Iren, die auch Everton-Fans sind. Also der Verein ist relativ groß. Und es gibt einen Bahnhof, ich glaube, der heißt Sand Hill. Den habe ich jetzt aber nicht gesehen. Der ist unweit vom Stadion. Aber Busse fahren, glaube ich, auch bis zumindest so 10, 15 Minuten Fußweg vor dem Stadion. Aber das Beste ist einfach, du gehst von der Innenstadt zu Fuß, wenn es dir möglich ist. Also was Public Transport angeht, also öffentliche Straßenverkehr oder U-Bahn, das ist in Großbritannien immer so eine Sache. Also ich bin immer der Meinung, da gibt es auch einige Beispiele, ob das jetzt Newcastle ist, ob das Cardiff ist, ob das Glasgow ist. Das sind so Stadien, die halt irgendwie mitten in so ein Wohngebiet oder in die Innenstadt gebaut wurden, was, wo ich sagen würde, in Deutschland wird es da niemals grünes Licht geben, weil du einfach die Parkmöglichkeit nicht hast.
Aber das hat natürlich den Goodison Park und auch Enfield, liegt ja nur 500 Meter auseinander, ausgemacht, dass wir wirklich zwischen Wohnhäusern auf einmal um die Ecke gehst, bumm, steht das Stadion. Flutlichtmasten gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, von weitem sowas ja gar nicht mehr zu erkennen, da hinten ist das Stadion. Also das ist jetzt raus aus der Wohnbebauung nach draußen gelegt worden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Anwohner, die ja wahrscheinlich direkt um die Ecke ihren kleinen Garten im Hinterhof haben, froh sind, dass es jetzt bei Heim Spiel ein bisschen ruhiger wird und da nicht ständig an ihren Häuserwänden rumgepinkelt wird, weil die Fans nicht mehr dahin müssen, sondern jetzt eben zu den Docks, um da zum neuen Stadion zu gehen. Das ist positiv, aber negativ, es geht eben, ja, dieses ganze Flair hat so ein bisschen verloren.
Ja, das war auch so mein Eindruck. Also ich bin erstmal froh, dass dieser Goodison Park, den ich auch einmal gesehen habe, der auch wirklich wunderschön ist, weil er ja absolut Flair hat, ne? Das Stadion war schon ja sehr alt. Der wäre auch sehr viel an Renovierung nötig gewesen. Aber das Stadion hat halt absolut Flair gehabt. Das ist ja schon länger her. Das muss 2011, 2012 gewesen sein bei Everton gegen Manchester City. Everton hat damals gewonnen. Das war eine super Atmosphäre. Und dass jetzt in dem neuen Stadion so schön auch die Architektur ist. Und das ist generell so das Problem, auch in der Premier League. Wir werden sicherlich nachher nochmal über Ticketpreise und was für ein Fanklientel ein Verein braucht, sprechen. Aber mein Eindruck war jetzt auch bei diesem Spiel bei Everton, es war halt vorher Musik gespielt und Lichtershow und alles. Und dann hörst du ein bisschen Fangesänge vor Anpfiff. Aber wenn 5 Minuten gespielt sind, war es dann doch sehr ruhig. Also Burnley Auswärtsfans waren hin und wieder ein bisschen laut, aber das ist halt immer das Problem. Die Nachfrage ist immer noch riesig. Es gibt viele Touristen aus Deutschland, Fußballtouristen so in dem Sinne, Groundhopper, die nach England fahren, um Fußball zu gucken. Aber das Flair, das findet eher außerhalb statt. Das heißt, die Pappdichte in dem Stadtzentrum von Liverpool zum Beispiel, einfach das Flair mitzunehmen, diese alten Gebäude zum Stadion zu gehen. Aber wenn du dann in diesem Neubau drin bist, dann ist es manchmal so ein bisschen kalt und ja, da fehlt so ein bisschen, so wie es halt in Kontinentaleuropa ist, die Ultras, ob das jetzt in Deutschland ist oder in Italien, die dann wirklich 90 Minuten singen, wo 90 Minuten noch Lärm ist, das ist halt komplett verloren gegangen. Es gibt da noch weitaus schlimmere Beispiele. Also Everton, das war okay und Die Stimmung war in Ordnung, nichts, was mich umgehauen hat. Aber es gibt zum Beispiel Stadien in der Premier League, wo es einfach mucksmäuschenstill ist, wenn das Spiel läuft. Also Arsenal ist nicht laut, Chelsea ist nicht laut. Manchester United war ich vor, das ist auch schon 5, 6 Jahre her, beim FA Cup Spiel gegen Ipswich. Das war mucksmäuschenstill, obwohl die das Spiel gewonnen haben. Also es sieht manchmal optisch alles sehr gut aus. Wir wissen alle, der englische Fußball hat eine lange Historie. Die Gebäude sind alt, die Geschäftsstelle ist alt. Das ist alles sehr faszinierend. Aber da ist auch vieles verloren gegangen. Und was eben auch aufgrund dieses Wechsels zu einer anderen Art von Fans, die einfach mehr Geld im Portemonnaie haben, ist da vieles verloren gegangen haben. Und das ist eben auch gewollt gewesen.
Ja, wobei ich muss ehrlich sagen, ich bin Kundenträger gewesen, muss ich sagen. Meine Zeit ist ja quasi vorbei jetzt, seitdem ich sowieso Fußballkommentator bin, schon mal gar nicht mehr. Aber den alten Bökelberg, da war Ruhe, bis irgendeiner in der Kurve schrie, hey, ja, VfL, dann stiegen alle mit ein. Heute hast du die Kapos, die für die Stimmung sorgen, wo ich manchmal schon sage, egal was auf dem Rasen passiert, die singen sowieso. Für mich ist das mittlerweile das neue Vuvuzela-Tum aus Südafrika. Es ist ständig was los, egal ob es zum Spielgeschehen passt oder nicht. So ganz langsam geht es mir da doch auf den Sack, muss ich wirklich sagen. Ist das jetzt falsch
Ja,
eingeschätzt?
ich glaube, das kommt drauf an. Also ich weiß, was du meinst. Manchmal gibt es so Situationen, du liegst 3-0, 4-0 hinten und die Fans feiern sich selbst oder wie man das beschreiben soll, das gibt es auch. Manchmal, also ich bin zum Beispiel St. Pauli-Fan und bei St. Pauli funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Auch wenn es wird zum Beispiel bei St. Pauli ganz, ganz selten mal gepfiffen. Also das habe ich in 30 Jahren vielleicht ein, zwei Mal erlebt. Also die Unterstützung der Mannschaft ist immer da und es gab auch wirklich schwierige Zeiten auch in der damaligen Regionalliga. Das war die damalige dritte Liga, wo wirklich der Fußball war echt furchtbar. Da funktioniert das ganz gut. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass die Ultras oder die Fans ihr eigenes Ding machen, unabhängig vom Spielgeschehen, du musst dann auch schon einwirken können. Also jetzt zum Beispiel letzten Wochen bei St. Pauli, wenn ich das Spiel gegen Bremen zum Beispiel nehme, was ein unglaublich wichtiges Spiel war, das war halt wirklich situationsbezogener Support, was auf dem Rasen passiert ist. Das heißt, wir haben ja dieses Eiertor bekommen, dann haben wir ein blödes Gegentor bekommen und die Mannschaft hat wirklich auf den Spielstand reagiert und ich bin der Meinung, wir haben das Spiel gewonnen, weil die Fans halt auch mitgegangen sind. Also diese Symbiose muss funktionieren. Ich kann aber deinen Standpunkt verstehen. Das gibt es auch manchmal, wo du denkst, auf dem Rasen passiert gerade nur Grütze oder so gut wie gar nichts und die Ultraszene feiert und ist laut und macht ihr eigenes Ding. Dieses Gefühl habe ich auch manchmal. Bei Everton ist halt so, was mich so ein bisschen schockiert hat. Ich habe mal in das Stadionheft geguckt und da stand halt drin, dass die ganzen sogenannten Ultras, das gibt es ja in England nicht so wie in Kontinentaleuropa, aber die Die-Hard-Fans, sagt man, die schon 30, 40 Jahre eine Dauerkarte haben, die sitzen, ist ja ein reines Sitzplatzstadion, hinter dem Tor. Und da stand, das sind die 14.000 treuesten Everton-Fans stehen hinter dem Tor. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür war A, die Stimmung nicht gut genug und B, hinterm Tor war es in der 82., 83. Minute also wirklich fast leer. Die haben 2-0 geführt gegen schwaches Burnley. Burnley ist ja so gut wie abgestiegen, weil die einfach zu wenig Punkte haben. Aber das gibt es einfach in Deutschland nicht, dass wenn der eigene Verein 2-0 führt und es sind noch 10 Minuten zu spielen und die Hardcore-Fans sind schon weg, sind schon im Pub. Das fand ich dann schon sehr enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das kann ich nachvollziehen. Das ist ja wirklich ungewöhnlich. Ich war fast schon schockiert. Also, gerade dann, wenn Abpfiff ist und man mit der Mannschaft feiert, dann sind die weg und sagen, wir feiern lieber für uns alleine. Ungewöhnlich. Aber lass uns nochmal auf dieses Hill Dickinson Stadium zurückkommen, die neue Heimat vom FC Everton. Goodison Park, ja, Vergangenheit. Weißt du, was mit dem Stadion passiert? Reißen sie es ab?
Ja, glücklicherweise nicht. Also ich war ja damals schon sehr enttäuscht, dass sie das Highbury-Stadion in London, das wurde ja auch abgerissen, da war auch ein Wohnviertel drin. Ich weiß, beim Bökelberg ist es ähnlich. Ich habe die Bilder jetzt auch vor ein paar Wochen nochmal gesehen, dass da jetzt auch ein Wohngebiet drin ist. Da sieht man zwar noch ein bisschen die Formen, da ist, glaube ich, so ein kleiner Rundgang, so ein kleiner Park, aber Highbury ist komplett abgerissen. Da sind jetzt Wohnhäuser drin, was in London natürlich auch unabdingbar ist, weil hier auch riesen Wohnmangel ist. Das Gute beim Goodison Park ist, dass die Damen da jetzt spielen. Also ich habe einen Kumpel von mir, der ist jetzt vor kurzem da gewesen, weil das nie in Goodison Park geschafft hat und der war sehr enttäuscht, hat gesagt, oh nein, jetzt kommt das neue Stadion. Und da habe ich zu ihm gesagt, kein Problem, die Damen, die spielen noch die Frauen-Premier League. Und der war jetzt vor ein, zwei Monaten vor Ort. Also das Stadion bleibt erhalten. Ich hoffe, dass sie das nie abreißen. Ist natürlich nie eine Garantie, weil wie gesagt, Wohnungsmangel ist in allen Großstädten, auch in Großbritannien. Aber das Ding steht noch. Und wenn jemand aus Deutschland denkt, oh, jetzt habe ich Goodison Park verpasst, also ich könnte mal empfehlen, zum Beispiel Damen-Derby, Everton gegen Liverpool. Da werden sicherlich einige Zuschauer kommen. Das ist definitiv interessant. Also das Stadion gibt es noch, glücklicherweise.
Bei dem neuen hat man die Fans von Everton mit berücksichtigt, deren Wünsche hat man bei der Planung gesagt, Leute, beteiligt euch, was können wir machen, damit ihr euch da wohlfühlt? Hat man das gemacht?
Ich denke schon. Also die Resonanz ist sehr positiv, weil das wirklich eine schöne Architektur ist. Das Stadion ist fit für Everton, sagt ja, wir wollen irgendwann mal wieder Europa League spielen, Conference League spielen. Also das Stadion ist dafür gemacht, das merkt man schon. Es gibt ja auch andere Vereine, wie zum Beispiel Tottenham. Das Stadion ist, finde ich, ist momentan das beste Stadion in der Premier League, dieser Neubau. Der ist super gelungen. Auch wenn man gerade sagen muss, dass bei Tottenham ja die Panik herrscht nach der Niederlage gestern. Die sind ja kurz davor und nicht kurz davor, aber tief im Abstiegskampf, ein Punkt Vorsprung. Also bei Everton hat das schon funktioniert und ich kenne einen Everton-Fan, der hat eine Dauerkarte auch schon seit, ich glaube, fast 30 Jahren. Der ist auch total happy mit dem Stadion. Auch die Lage ist in Ordnung, auch wenn das jetzt nicht mehr in einem Wohngebiet ist, aber es ist ja immer noch irgendwo im Stadtzentrum, alles fußläufig. Also das denke ich schon. Die Frage, die wir uns halt stellen müssen, und da müsste ich jetzt mit Leuten in Liverpool sprechen, ist, wer kann sich das Ganze eigentlich noch leisten? Also die Dauerkarten sind teuer. Die Karte, die ich mir jetzt gekauft habe, war auch nicht günstig. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich habe so das Gefühl, auch von der Stimmung her und auch die Leute, die ich so um mich rum jetzt im Stadion, die neben mir saßen, gesehen habe, das ist dann schon eher, also es fängt dann so gerade so bei der Mittelschicht an, eher Richtung obere Mittelschicht und dann Leute, die wirklich Kohle haben. Ich habe gesehen, dass der Influencer, dieser Schalke-Influencer, wie heißt der, Broski, der war interessanterweise auch bei dem Spiel. Der hat sich eine VIP-Karte geholt. Das Video habe ich mir angeguckt. Also das Klientel geht ganz klar in die Richtung, du musst Kohle haben. Und Everton ist ja auch ein Verein, der von Dan Friedkin übernommen wurde, also der Investor. Das heißt, es ist unter einem amerikanischen Investor. Das merkst du total. Also wenn die Aufstellung durchgegeben wird, das ist eine amerikanische Stimme, eine automatisierte natürlich, aber es ist amerikanisch, was für Liverpool eigentlich gar nicht passt. Normalerweise musst du es dann diesen Merseyside, diesen Liverpool-Accent haben. Und das so sagen. Aber das ist sehr amerikanisiert, habe ich das Gefühl. Und nochmal, also dieses Fanklientel, was es ja in der NFL gibt, wo die sagen, wo die ganz, ganz offen sagen, wir brauchen Fans, die richtig Kohle haben, damit wir hier Stadien bauen können, die ja teilweise jetzt schon 1 Milliarde kosten. Also wenn ich da an die New York Giants denke oder Dallas Cowboys oder San Francisco 49ers, das sind ja wirklich Stadien, die astronomisch teuer sind. Und das ist momentan so das Problem. Also ich sehe diesen klassischen englischen Ultra-Hardcore-Fan, so wie wir es kennen, so diese alte Garde, wie wir sie bei Millwall gesehen haben, bei West Ham, die können sich das alles gar nicht mehr leisten. Das heißt, dieses Fan-Klientel ist, glaube ich, das Problem. Und das hängt dann auch mit der Stimmung zusammen. Und dann kann ich mir vielleicht auch erklären, dass selbst diese Hardcore-Fans hinter am Tor, die wahrscheinlich jetzt keine Arbeiterklasse mehr sind, sagen, ach, wir haben 2-0 gewonnen, sind nur noch 10 Minuten zu spielen, komm, wir trinken Bier. Das ist eine sehr alarmierende Entwicklung, weil es einfach viel zu viele Leute gibt, die diese Vereine über Jahrzehnte getragen haben und die A, nicht mehr ins Stadion gehen können und B, vielleicht sagen, okay, die Vereine wollen mich nicht mehr. Das habe ich bei Manchester United schon mal gehört, dass einer gesagt hat, pass auf, ich kann mir die Karte nicht mehr leisten, dann bin ich jetzt auch kein Man United-Fan mehr. Dann kann ich mich mit diesem Verein nicht mehr identifizieren und ich mache halt andere Sachen.
Geht zu United of Manchester, was so dieses
Zum Beispiel, zum Beispiel.
dieser Fanverein als Alternative ist. Ja, vielleicht geht man die Hoods dann natürlich auch raus, weil vermutlich werden die sich das auch nicht leisten können. Jetzt hat man in diesem neuen Stadion ja auch schon Rugby gespielt. Da würde ich als Fußballfan ja schon durchdrehen und sagen, mein Rasen machen die mit dem Rugby kaputt. Also dieses neue Hale Dickinson Stadium wird tatsächlich auch für andere große Ereignisse genutzt, dann offensichtlich.
Ja, absolut. Das ist eine Multifunktionsarena. Also da ist jetzt demnächst auch ein Länderspiel, wo Schottland spielt, Rugby, wie du sagst, auch Konzerte. Aber auch das ist glaube ich, nicht nur in Großbritannien einfach auch das Ziel. Also ich gehe nochmal zurück auf dieses Tottenham Stadium, was ich, wie gesagt, von der Architektur, vom Aufbau her, von der Stimmung, wie das alles konzipiert wurde, sehr, sehr gut ist. Und das ist ja ein Stadion, wo man gesagt hat, okay, wir wollen mit Tottenham auf jeden Fall Champions League spielen. Das sieht momentan relativ schlecht aus. Aber eben auch, wir wollen dieses Stadion fit machen, dass eventuell, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber dass eventuell auch permanent NFL gespielt wird. Also, die haben ja jedes Jahr 2, 3, 4 NFL-Spiele in London. Das heißt, diese Stadien sind dafür konzipiert. Das heißt, du gehst da rein und denkst hier, ja, es könnte ein Fußballstadion sein, könnte aber auch ein Rugbystadion sein, funktioniert aber auch für NFL. Ich war da mal bei einer Sportmesse, habe den VIP-Bereich deswegen auch gesehen und ich muss sagen, das Ding ist einfach super. Und das wird bei Everton ähnlich sein, dass sie sagen, pass auf, wir haben 18, 19, wenn wir noch Pokalspiele, vielleicht 25 Heimspiele im Jahr oder in einer Saison, das reicht nicht. Das heißt, wir brauchen andere Sportereignisse. Das ist sicherlich die Entwicklung, in der wir sind. Diese ganzen Sportarten, die verschmelzen sich ja auch. Hat man ja in der Vergangenheit gesehen, dass Fußballvereine in die USA gefahren sind, sich da Input geholt haben oder Architekten sich Input geholt haben. Anderes Beispiel ist zum Beispiel Red Bull München, was Eishockey angeht. Die haben ein Stadion oder eine Arena gebaut, die sehr an die NHL angelegt ist. Also da findet schon Austausch statt. Und ganz klar bei den neuen Stadien ist es so, eine Sportart reicht einfach nicht aus. Man muss natürlich überlegen, diese Stadien kosten natürlich auch sehr viel Geld. Das heißt, im Idealfall haben die fast wöchentlich irgendwelche Events.
Ja, es muss sich wieder finanzieren. Ne? 365 Tage hat so ein Jahr und für 25 Mal nutzen ist es ja
Ja.
doch ein bisschen teuer, das muss man dann ja schon sagen. Also die das bauen und das Geld geben, werden schon sagen, was kriegen dafür wieder? Also verschenken werden die da sicherlich auch nichts. Es ist ein All-Seater, also nur Sitzplätze, alle in Blau gehalten, logisch für den FC Everton. Was mich so ein bisschen an dem Stadion überrascht, vielleicht ist dir das aufgefallen. Es ist hinter einem Tor die Tribüne transparent gemacht. Das Licht kann also nicht nur durch das offene Dach fallen, sondern auch unter dem Tribündach und der Tribüne, wo die Zuschauer sitzen, hindurch. Ich sag mal, da ist so eine Fensterreihe drin und die ist nicht ganz klein. Kann
Ja.
das passieren, dass der Kipper, der auf der falschen Seite steht, schön durch diese Fensterreihe, diese Glasfront, die Sonne aber voll ins Gesicht kriegt?
Das kann sein. Ich würde jetzt mal vermuten, dass das irgendwie kalkuliert wird, wie das, in welchem Winkel das gebaut wurde. Jetzt muss man dazu sagen, in Liverpool scheint jetzt das ganze Jahr über jetzt nicht so auf die Sonne. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie den Sonnenuntergang kalkuliert. Ich weiß zum Beispiel, dass bei dem NFL-Stadion Dallas Cowboys, die haben ein Riesenproblem damit. Die haben nämlich auch so eine Glaswand zwischen der Tribüne und dem Dach. Und da ist es oft vorgekommen, dass der Quarterback die Sonne im Gesicht hat und einfach kein Ballspiel, kein Pass werfen konnte. Das ist also eine Fehlkonstruktion. Bei Everton habe ich jetzt nichts gehört, dass es da Problem gab. Könnte A der Fall sein, weil es in Dallas natürlich sonniger ist als in Liverpool. Auf der anderen Seite würde ich mal vermuten, dass das irgendwie architektonisch irgendwie so inkludiert ist, dass das funktioniert. Da es jetzt ein Abendspiel ist, ist mir das nicht so aufgefallen. Da müsste ich jetzt mal gucken, wenn es so Richtung Mai geht. Aber ich würde sagen, die haben das irgendwie alles so kalkuliert, dass es kein Problem sein sollte. Wäre jetzt meine Meinung.
Aber ist ein Thema. Also ich weiß, bei den Bundesliga-Stadien ist das durchaus ein Thema, dass man berücksichtigt, wie ist der Sonnenverlauf
Ja.
und wie müssen wir es bauen, dass die Sonne nicht so kommt, dass sie tatsächlich hier ständig ins Gesicht scheint, wenn das möglich ist. Man wird dann deswegen nicht das Stadion drehen, nur weil man sagt, der Kipper muss da mal eben mal eine Mütze aufsetzen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, wie gesagt, einige Stadien habe ich gesehen, dass es nicht funktioniert. Ich weiß zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mal von der Dachkonstruktion sprechen, dass das Volksparkstadion, das Dach etwas zu groß ist. Das heißt, der Sonneneinfall ist zu gering. Das heißt, es ist nicht gut für den Rasen ist. Gut, das Stadion ist auch schon ein bisschen länger her. Aber ich würde jetzt mal schätzen, bei den neuen Stadien wird so gut wie alles berücksichtigt. Also, dass da nochmal eine großartige Fehlkonstruktion kommt, das ist eher unwahrscheinlich. Da muss man auch dazu sagen, dass natürlich der Rasen in Großbritannien generell immer gut ist. Was ich einfach faszinierend finde, weil du sagst, da wird Rugby gespielt, da würden jetzt Fußballer sagen, oh nee, die machen uns den Rasen kaputt. Es ist relativ selten. Du hast es natürlich mal im Januar unterklassige Spiel, hatten wir jetzt, glaube ich, auch im FA Cup, dass mal der Rasen komplett matschig ist. Aber so erste, zweite Liga ist es ganz, ganz selten, dass der Rasen in irgendwie einem schlechten Zustand ist. Das muss man wirklich sagen. Das ist hier einfach die Lage. Es ist dieser Nieselregen, die Rasenpflege, das ist eigentlich immer sehr, sehr gut.
Wir wissen, der FC Everton hat eine neue Heimat, so sagt man das. Glaubst du, dass das neue Stadion tatsächlich eine echte neue Heimat wird?
Also, ich habe jetzt noch ein paar Interviews gesehen nach dem Spiel unter der Woche. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es entsteht jetzt gerade erst. Also, sie haben gesagt, jetzt so Abendspiel, haben gesagt, also wir freuen uns darauf, dass wir hoffentlich irgendwann mal international spielen. Ich glaube, wenn das kommt, das ist nochmal so ein Schub, weil das auch so ein Verein ist, der eben halt im Schatten vom FC Liverpool ist. Und wenn die mal, es muss ja nicht gleich Champions League sein, aber wenn die mal so ein Europa League-Spiel haben und da gibt es ja auch tolle Gegner, jetzt mal so ein Beispiel, Everton hat ein Heimspiel gegen Fenerbahce oder AS Rom oder so. Ich glaube, da kann da nochmal ein Schub kommen. Und du merkst halt schon, klar, Everton hat auch viel Geld, ich weiß nicht, von den reichsten Clubs in der Premier League sind sie wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld, vielleicht ein bisschen drüber, so Achter, Neunter. Du merkst halt schon, dass die Spieler jetzt auch sagen, okay, wir haben das neue Stadion, mit dem Trainer David Moyes funktioniert das ganz gut, dass die sagen, ah, wir bleiben lieber beim FC Everton. Und wenn mal ein Angebot kommt von einem größeren Verein in der Premier League, überlegen wir uns gerade, ob wir wechseln oder nicht. Und das ist ja ein ganz gutes Zeichen. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Mannschaft ist so relativ erfolgreich. Die sind, glaube ich, jetzt Achter oder Neunter. Die letzten Jahre waren extrem schwierig. Sie haben immer gegen den Abstieg gespielt. Ich glaube, da entsteht gerade was. Und wichtig ist bei so einem Verein halt, wenn du so ein neues Stadion baust, dass du eben auch das Spielermaterial behältst. Brauchst du natürlich Kohle, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Premier League, da geht es nur um Kohle. Es ist ein Entertainment-Liga. Da musst du einfach Investoren haben. Es ist sehr viel Konkurrenzkampf, wenn man sieht, wie viel Geld Newcastle hat, die Manchester-Clubs, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Also da ist schon richtig viel Geld dabei. Aber ich habe so das Gefühl, wenn mal so eine Saison kommt, und diese Saison kann man ja nicht ausschließen, dass sie vielleicht sogar für die Conference League sich qualifizieren. Wenn Everton mal so ein Jahr international spielt, ich glaube, da kann was entstehen. Und das Gefühl habe ich schon, unabhängig davon, dass die Stimmung nicht so ist wie im Goodison Park, das kannst du wahrscheinlich auch nicht ersetzen. Aber ich glaube, da kann was entstehen. Und dieses Stadion wird sicherlich seinen Einfluss haben, dass da was passiert.
Jetzt hast du in unserem Gespräch schon ein paar Mal angedeutet, Eintrittspreise. England wissen wir sowieso sehr hoch und sehr teuer. Wie teuer war es jetzt für dich, dieses Spiel zu gucken?
Also man muss dazu erstmal sagen, überhaupt ein Ticket zu bekommen für Everton ist momentan relativ schwierig, weil Vorverkaufsrechte für Dauerkartenbesitzer, Mitglieder, das Spiel war gestern, vorgestern, nee, war das Dienstag, vorvorgestern nicht ausverkauft, was ich sehr überraschend fand, weil ich hatte gehört, dass momentan alle Tickets vergriffen sind, ob vielleicht der ein oder andere Dauerkarteninhaber vielleicht nicht konnte, sind nicht alle aus Liverpool, war ein Dienstagabendspiel, aber es waren, also wie gesagt, ich hatte, glaube ich, vorhin gesagt, 52.700 ist die Kapazität und die offizielle Zuschauerzahl waren 51.959, also es war mehr oder weniger ausverkauft, aber es gab ein paar freie Plätze. Das heißt, die Option, die ich jetzt hatte, ist, entweder ich frage jemanden, den ich kenne. Ich kenne einen Everton-Fan, den hatte ich vorhin erwähnt, der schon 30 Jahre eine Dauerkarte hat, aber ich kenne ihn jetzt nicht so gut, dass ich jetzt sagen würde, hey, gib mir mal eine Karte. Also ich als St. Pauli-Fan zum Beispiel, wenn mich irgendein Arbeitskollege, den ich so gut wie gar nicht kenne, sagt, hast du mal eine Karte für mich? Weiß ich nicht. Also da muss das schon enger Kumpel sein, weil du weißt, wie das ist bei St. Pauli in der Bundesliga, ist auch alles ausverkauft und es ist nicht so einfach, an Karten zu kommen. Das heißt, die Option, die du jetzt hast, und das ist dann wieder die Problematik, hast du ein bisschen Geld im Portemonnaie, dann hast du halt eine Chance hinzugehen. Es gibt sogenannte Premium Seats, also Premium-Plätze, die aber keine Premium-Plätze sind. Das sind ganz normale Sitze, aber du kannst dann halt durch dieses Vorverkaufsrecht ein bisschen mehr bezahlen. Das waren jetzt 85 Pfund. Was teuer ist, aber eben für die Premier League auch Normalpreis. Das ist halt das Schlimme. Das Einzige, was ich dazu sagen muss, zu den 85 Pfund, gibt es einmal noch einen 10 Pfund Getränke- und Essensvoucher. Den kannst du nochmal abziehen, dann sind wir bei 75 Pfund. Und das Stadionheft kriegst du auch umsonst. Das sind dann nochmal 4 Pfund. Das heißt, ich habe für die Karte jetzt 71 Pfund bezahlt. Da sind wir bei 75, 76 € auf der Haupttribüne. Ich denke mal, bei Bayern München und bei anderen Vereinen ist es, glaube ich, ähnlich der Preis, wenn du dann auf der Haupttribüne sitzt. Logischerweise haben wir in der Bundesliga noch die Stehplätze und weitaus günstigere Tickets, aber wir sind jetzt bei 71 Pfund für eine Karte, also ungefähr 75 €. Also ich komme aus London, ich habe wahrscheinlich dann noch ein etwas höheres Gehalt als jemand aus Liverpool, aber wenn ich jetzt überlege, komme aus Liverpool, Arbeiterfamilie, habe vielleicht zwei, drei Kinder, also für ein Spiel 75 € oder 71 Pfund, das kann sich nicht jeder leisten. Das war jetzt so meine mitunter günstigste Option. Und wie gesagt, ich komme vielleicht nochmal irgendwann zurück nach Everton, gucke mir das Stadion vielleicht bei der Europameisterschaft nochmal an, aber für einmal ist es okay. Ich muss auch dazu sagen, aufgrund dieser Kostenlage, ich habe nicht mal in die Statistik geguckt, das war mein allererstes Premier League-Spiel seit 2018. Eigentlich unglaublich, aber das habe ich mal gerade nachgeguckt. Das letzte Mal, als ich ein Premier League-Spiel gesehen habe, das war in Swansea, als sie noch erste Liga gespielt hat gegen Arsenal. Das war 2018. Ich habe zwar in der Zwischenzeit auch Spiele gesehen, aber dann eher unterklassig in England, weil ich das super charmant finde, die alten Stadien. Das ist alles günstiger. Und wenn ich dann mal bei größeren Vereinen war, dann war es irgendwie FA Cup oder Champions League oder ich war zum Beispiel mal bei West Ham gegen Freiburg in der Europa League vor ungefähr 2 Jahren. Aber einfach aufgrund dieser Kostenlage sehe ich das einfach nicht mehr ein. Also wenn ich jetzt hier in England, wenn ich ein Arsenal-Spiel sehen will, ich habe keine emotionale Affinität zu keinem der Londoner Clubs. Ich sehe das einfach nicht ein, für ein Spiel 80, 90 Pfund zu bezahlen. Das ist mir einfach zu teuer. Und wie gesagt, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mir das leisten kann. Aber es gibt unglaublich viele Menschen, auch in London und in Liverpool und in Manchester und in Newcastle und in Schottland ist es noch schlimmer, die sich sowas einfach nicht mehr leisten können. Und das geht eben auch auf die Stimmung. Und es ist nicht nur so, dass die Zuschauer wegbleiben, die Arbeiterklasse sind, die distanzieren sich auch von ihrem Verein. Bei Everton geht es noch, aber wie ich es vorhin gesagt habe, Manchester United, Arsenal, Chelsea, da sagen Leute, ich kann es mir nicht mehr leisten, ich habe diese emotionale Bindung einfach nicht mehr und das bricht dann einfach weg. Und das ist nicht gut für die Stimmung, ist aber gewollt. Also wie nochmal, also die ganzen Investoren sagen, ich habe so und so viele Ausgaben, wir leben in harten Zeiten. Ich habe, weiß ich, als Investor Millionen Ausgaben im Monat, das muss ich alles wieder reinkommen. Wenn sich der Fan keine Karte für 70 Pfund leisten kann, dann bleibt er eben weg. Das ist halt ein sehr amerikanisiertes System und das finde ich sehr, sehr schade. Und deswegen finde ich die Premier League, was den Fußball angeht, ist natürlich eine gute Liga, ist die beste Liga der Welt, was den Fußball angeht. Das ist, wenn man so ein Premier League-Spiel mal anguckt, gerade die Top-Teams, das ist dann schon ein schnelleres Spiel, ein technisch versierteres Spiel als zum Beispiel jetzt die Bundesliga. Aber emotional holt mich diese Liga einfach nicht mehr ab, weil einfach die Fans, die es verdienen, die jahrzehntelang ins Stadion gegangen sind, sich das nicht mehr leisten können und die sich auch komplett von diesen Vereinen abgewandt haben.
Da ist schon was dran. Es wirkt ein bisschen steriler alles, ne? Aber trotzdem wissen die Vereine, Hütte ist voll. Wenn auch die Urfans nicht mehr kommen, kommen andere, aber irgendeiner kommt und wird sich das Ganze ansehen. Das stimmt schon. Daniel Barthold, sehr schön. Wir haben über das neue Stadion vom FC Everton gesprochen. Hill Dickinson Stadium, weil der Sponsor wohl so heißt und auch das vielleicht nachteilig. Jemand sagt der wieder, ich zahle es nicht mehr, dann hat das Stadion wieder einen neuen Namen. Sehr, sehr schade, den Courtesan Park gibt es nicht mehr. Jetzt heißt es also Hill Dickinson. Daniel Barthold, vielen, vielen Dank und gerne jederzeit wieder über den englischen Fußball und alles, was auf der Insel passiert, mit dir zu reden. Dankeschön dafür.
Vielen Dank, Grüße nach Deutschland und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, Daniel. Und es wird euch aufgefallen sein, zeitlich passte das nicht so ganz. Wir haben vom letzten Dienstag gesprochen. Da war ja nichts, nee, die Woche davor. Ja, manchmal ist es so ein bisschen schwer, wenn du Podcaster bist, dann hast du eine Aufzeichnung, aber du weißt, du kannst es also nicht aktuell veröffentlichen, weil du schon was anderes zugesagt hast und so weiter. Deswegen diese zeitliche Verschiebung. Aber ich glaube, das ist nicht so ganz entscheidend, an welchem Tag jetzt der Daniel Barthold im neuen Stadion des FC Everton war. Hauptsache, wir haben einen schönen Eindruck bekommen von ihm. Wie ist denn das so, das neue Stadion der Blues? Ja, das war's dann für heute mit der neuen Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Hoffe, es hat euch gefallen. Gerne immer donnerstags gibt es die neue Folge von mir, von meinem Podcast. Kostet ja nichts. Gerne mal abonnieren. Und ja, dann seid ihr regelmäßig mit dabei bei vielen, vielen Themen, die ich da schon in der Vergangenheit umsetzen konnte. Auf meiner Homepage zum Beispiel, da findet ihr alle Folgen auf einen Blick. Mittlerweile sind es, ach, weiß ich jetzt gar nicht auswendig, 345 Folgen. Irgendwie sowas. Könnt ihr gerne mal reinschauen. ralfbosse.de. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Wünsche euch ein erfolgreiches Wochenende. Dankeschön und tschüss, sagt Ralf Bosse.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.